Ja, ihr lieben Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle auch ganz herzlich noch einmal begrüßen und im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist schön, dass wir so zusammen sein dürfen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermuntern dürfen. Unser Bruder Johannes hat uns schon diese tröstlichen Worte aus dem Psalm 40 gesagt. Und im Grunde ist es ein ähnliches Thema, was wir auch wiederfinden in dem Propheten Haggai. Es geht immer wieder um die Anfechtungen, um die Kämpfe der Getreuen. Dieses Überrestes an treuen, gottesfürchtigen Gläubigen, die in Israel in diesen Zeiten der Bedrängnis, auch prophetisch in der letzten Drangsal, in großer Not sind. Aber auch wir als Gläubige in der Gemeindezeit sind in Nöten und Anfechtungen und Bedrängnissen. Wir brauchen den Zuspruch unseres Herrn. Und das schenkt uns Gottes Wort immer wieder reichlich. Und auch der Prophet Haggai, den wir heute Abend miteinander auszugsweise etwas betrachten wollen, ist mir kostbar geworden, weil er im Vorbild des alttestamentlichen Volkes Gottes auch für uns sehr, sehr wertvolle Ermutigung, Trost und auch Ermahnung bereithält, die wir sehr gut auf unsere Situation anwenden können. Wir stellen ja immer wieder fest, und die Schrift sagt es uns auch ganz deutlich, dass die Schriften des Alten Testaments uns zum Vorbild gegeben sind, zur Belehrung, zur Ermahnung und Ermunterung. Vielleicht wollen wir das uns auch nochmal anschauen in Römer 15, Vers 4. Und das gilt auch für unseren Propheten Haggai. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ja? Also, es gibt immer wieder Bezüge zwischen dem Volk Gottes des Alten Bundes und dem Volk Gottes des Neuen Bundes. Wir wissen, dass wir in Christus viel, viel mehr noch haben, viel, viel mehr an geistlichem Reichtum, an Segen, an einer geistlichen Stellung, die die alttestamentlichen Gläubigen so noch nicht haben konnten. Aber unsere Anfechtungen in dieser Welt, unsere Bedrängnisse, unsere Glaubenskämpfe sind in ganz vielen Dingen sehr, sehr verwandt. Und wenn wir uns den Propheten Haggai ansehen, dann stellen wir fest, dass hier eigentlich der treue Überrest des jüdischen Volkes angesprochen ist, der in einer ungewöhnlichen Situation sich zu bewähren hat. Vielleicht noch etwas zu dem geschichtlichen Hintergrund dieses Propheten. Wir kennen ja aus den Geschichtsbüchern von Esra und Nehemia, auch aus dem Propheten Daniel, diese Vorgeschichte, dass das Volk Juda durch seine Untreue, seinen Götzendienst, das göttliche Gericht auf sich gezogen hat, dass sie verschleppt wurden nach Babylon, dass sie den Tempel verloren, dass sie erleben mussten, wie Jerusalem, die heilige Stadt des Herrn, verwüstet wurde, wie alles kaputt gemacht wurde, was ihnen lieb und wert war. Und ganz einfach deshalb, weil sie den Herrn verlassen hatten. Weil alles eigentlich nur noch eine leere religiöse Form gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, als Gott Gericht üben musste. Und so waren sie 70 Jahre in der Vertreibung, in der Gefangenschaft, in der Schande, in der Not, in Babylon. Und dann hat Gott seine Verheißungen wahrgemacht, dass er nämlich einen Überrest, einen Teil des Volkes hat wieder zurückkehren lassen nach Jerusalem, nach Judäa, in das verheißene Land. Das war Gnade, denn eigentlich hatten sie ihre Vorrechte verspielt. Es war die Barmherzigkeit Gottes, dass er einen Rest dieser Juden zurücksandte. Und wenn wir uns das genau ansehen, da gab es viele Juden, die in Babylon reich geworden waren, die in Babylon zu Wohlstand und Ruhe gekommen waren und die gar nicht in dieses verwüstete, gefährdete Land ziehen wollten. Das Problem war ja, das war ein ödes Land zum großen Teil. Es gab kaum bewohnbare Häuser, es war gefährlich dort, da waren Streifscharen, Räuber, es war viel, viel gefährlicher als in Babylon zu bleiben. Und deshalb hatten die Juden auch Mühe, zum Beispiel genug Priester und Leviten zu finden, als sie rüberziehen wollten. Ja, da haben nur einige gesagt, ach, lass uns mal lieber in Babylon bleiben, da wissen wir, was wir haben. Ja, und dann kam dieser Überrest. Und dann ging dieser geistliche Kampf los, den wir auch heute wieder kennen, um den Bau des Tempels. Das ging nicht einfach so, dass man gesagt hat, lasst uns den Tempel wieder bauen, also jetzt fangen wir an und dann können wir das in aller Ruhe aufbauen. Sondern als dieses Unterfangen begonnen wurde, da gab es Kämpfe, da gab es Widerstand, da wurden Intrigen gesponnen. Und von wem wurden sie gesponnen? Von dem religiösen Mischvolk. Und das ist eine Lektion auch für uns. Wisst ihr, die größten Probleme haben die treuen Christen nicht von der Welt, sondern von den falschen Christen, von den Namenschristen und am meisten von denen, die sich evangelikal nennen, die uns sozusagen am nächsten stehen. Und genauso haben diese Juden, als sie anfangen wollten, den Tempel Gottes in Jerusalem wieder zu bauen, den schärfsten Widerstand bekommen von dem Mischvolk der Samariter. Die hießen damals natürlich noch anders, aber das waren die Heidenvölker, die da angesiedelt worden waren in Judäa und die den Herrn verehrt haben auf eine heidnische, götzendienische Weise und die gleichzeitig ihre Götzen verehrt haben. Das Mischvolk. Das war das Problem. Und deshalb gab es immer wieder Kämpfe um diesen Tempel. Es gab auf Anstiftung dieser Feinde ein Edikt, eine Verordnung eines korrupten Machthabers, die den Tempelbau gestoppt hat. Und das ist genau die Situation, wo wir jetzt bei dem Propheten Haggai hineinsteigen. Da war dieser kleine Überrest von Juden in einer weitgehend verwüsteten Stadt in schwierigen Verhältnissen. Sie haben angefangen gehabt, den Tempel zu bauen. Und dann kam ein Rückschlag, dann kam die Opposition, dann durften sie nicht mehr. Tja, und dann haben viele gesagt, ach, das hat sowieso keinen Sinn. Lasst uns erstmal unsere eigenen Häuser bauen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und genau wenn wir jetzt anfangen, den Propheten Haggai zu lesen, dann spricht der Prophet, spricht der Herr durch den Propheten genau dieses Problem an, die Eigensucht und Trägheit der Gläubigen. Und da sind wir wieder hier bei uns im 21. Jahrhundert. Ich lese einmal von Haggai 1 ab Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Bart. So spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Ja, das Haus des Herrn zu bauen. Was für ein Vorrecht. Was für eine kostbare, herrliche Sache. Und doch für den fleischlichen Gläubigen, für viele eigensüchtige Gläubige, ist es etwas Fremdes, etwas Mühsames, etwas, was man vielleicht ein bisschen noch verfolgt, wenn man genug Zeit hat, neben seinen eigenen Hobbys und seinen eigenen Interessen. Was bedeutet es, das Haus des Herrn bauen für uns heute? Nun, wir wissen aus dem 1. Korintherbrief und aus anderen Stellen, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Tempel des Herrn ist in dieser Heilszeit, das Haus Gottes. Und wir lesen darüber etwas in 1. Korinther 3. Und das ist genau der Bezug auch zu unserem Thema hier im Propheten Haggai. Wir bauen auch an einem Tempel. 1. Korinther 3, ab Vers 10 auszugsweise oder vielleicht schon ab Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund oder Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und dann Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Dazu vielleicht noch aus dem Epheserbrief, aus dem 2. Kapitel. Auch diese Situation mit dem Haus Gottes, Vers 20 bis 22, da heißt es von der Gemeinde, von den Gläubigen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, wer hat ein Herz für die Sache des Herrn? Worum geht es dem Herrn? Nun, wenn wir das sehen im Alten Testament und im Neuen Testament, dann sehen wir diese wunderbare Gnade. Der große, lebendige, heilige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat ein Verlangen. Er hat ein Verlangen, unter den Menschen zu wohnen. Er hat ein Verlangen, Wohnung zu nehmen in den Gläubigen und in der Gemeinde gegenwärtig zu sein, wenn sie sich versammelt. Und deswegen wird die Gemeinde der Tempel des Herrn genannt, die Wohnstätte des lebendigen Gottes auf Erden. Und der Herr hat ein Verlangen, mit den Kindern, die er erlöst hat, Gemeinschaft zu haben. Haben wir auch dieses Verlangen? Mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben? Ist es uns ein Verlangen, dem Herrn eine Wohnstätte auf Erden zu bereiten, zu bauen? Oder sind wir da gleichgültig? Wisst ihr, das war die Situation. Gott hat in seiner großen Gnade geschenkt, dass dieser Tempel, der verwüstet war, dass er wieder aufgebaut werden sollte. Und die Gläubigen des Alten Testaments, die Israeliten, die da verschont worden waren, die zurückgekehrt waren, die hatten bald schon kein Herz mehr für diesen Auftrag. Ihnen war es viel wichtiger, dass sie selber schöne Häuser hatten in Jerusalem, sich bequem einrichten konnten in dieser Welt. Und der Bau der Gemeinde, der Bau des Tempels, ja, das war Nebensache. Wenn man noch ein bisschen Zeit und Kraft übrig hat, dann kann man das ja auch vielleicht noch. Aber die Erfahrung zeigt, man hat keine Zeit und Kraft übrig. Und da redet Gott. Und Gott zeigt, er möchte, dass seinem Volk sein Haus, sein Tempel die erste Priorität ist. Nicht die zweite, die dritte, die letzte, was noch übrig bleibt von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unseren Mitteln, sondern der Herr möchte, dass zuerst der Tempel Gottes kommt und dann unser eigenes Haus. Ich Ich denke, das hat uns auch etwas zu sagen. Denn wisst ihr, die Not im Neuen Testament ist, dass es wenig Mitarbeiter gibt an diesem Bau, von dem der Apostel Paulus spricht. Und dass es wenig Mitarbeiter gibt, die so gesinnt sind, wie es ein Timotheus war, der nämlich nicht das Seine suchte, sondern das, was des Herrn war und das, was der anderen war. Diese Gesinnung aus Philipper 2 und Philipper 3. Und wir haben heute die Not, dass die Last des Gemeindebaus auf sehr, sehr wenigen Schultern ruht. Und die Geschwister, die das wirklich sehen, die sind chronisch überlastet. Und dann gibt es andere, die kümmern sich sehr viel um ihre eigenen Schwierigkeiten und Probleme. Und seltsamerweise haben sie auch jede Menge Schwierigkeiten und Probleme. Kann man sich auch mal fragen, woher kommt es? Ja? Aber sie kümmern sich nicht so sehr um dieses Haus Gottes, um den Tempel. Wisst ihr, und da ist ein Zusammenhang, das zeigt uns der Prophet Haggai. Und es ist interessant, auf der einen Seite unheimlich ermutigend, wenn du dich dem Herrn hingibst, unter Opfern, unter Schwierigkeiten, dem Herrn zu dienen, im Bau seiner Gemeinde, wo immer Gott dich hingestellt hat, als Evangelist, als Hirte, als Lehrer, als Diakon, ganz egal. Wenn du dich hingibst, dann stellst du fest, der Herr gibt dir Frieden, Freude und Kraft. Er sorgt auch für das Äußere. Ja, für das, was der Herr gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles Übrige hinzugetan. Das ist wahr. Das können wir noch heute ausprobieren, wenn wir denn wollen. Versteht ihr? Also das Problem ist, diese Herzenseinstellung zu brennen für den Herrn, sein Leben, seine Zeit für den Herrn hinzugeben, statt zu sagen, zuerst mal kommt natürlich mein Leben und mein Kreis und meine Familie und mein Haus. Und was dann noch übrig ist, das soll ruhig der Herr auch was davon haben, wenn ich noch meine Hobbys befriedigt habe. Ich sage es mal ein bisschen scharf, aber es ist oft leider so. Und dann stellt man fest, der Herr bläst hinein. Dann müssen wir unsere Zeit unter Umständen mit sehr unangenehmen Dingen, mit vielen Problemen vertun, die wir gar nicht haben müssten. Aber Gott züchtigt auch dort, wo jemand sich um sich selbst dreht, anstatt um die Sache des Herrn. Und natürlich haben die Gläubigen, die sich wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen, auch ihre Probleme, und zwar nicht zu wenige. Aber es sind vielleicht produktivere Probleme. Ja, es sind Kämpfe und Anfechtungen, die im Zusammenhang mit diesem Werk stehen, der Aufbauung des Hauses Gottes. Und das ist immer noch ein Segen, auch wenn wir dabei manches zu erleiden haben und zu tragen haben. Aber die anderen Dinge, ja, das ist unproduktiv, oder? Ja, das hilft, das bringt keine geistliche Frucht. Wenn wir jetzt diesen Tag uns anschauen, diesen Tag der Sichtung, von dem 1. Korinther 3 redet, ja, was jetzt? Holz, Heu, Stroh, Gold, Silber? Was baue ich? Was trage ich bei? Das können wir uns gut fragen. Es ist ein Segen und Gott lässt sich nicht beschenken. Es ist ein Segen, wenn wir investieren in diesen Tempelbau. Dass es uns ein Verlangen wird, und das ist ja zuallererst eine Frage der Herzenseinstellung, dass es uns ein Verlangen wird, dass die Gemeinde des Herrn gebaut wird, weil sie dem Herrn so wichtig ist. Sie ist ihm so wichtig, dass er bereit war, sein Leben zu geben, sein Blut, um diese Gemeinde zu bilden, zu erlösen, die einzelnen Bausteine aus dem Tod, aus dem Verderben und sie hineinzufügen in diesen Tempelbau. Der Herr baut die Gemeinde. Das tun nicht wir. Wir sind nur die Mitarbeiter, die er benutzen will. Aber es ist für uns zum großen Schaden, wenn wir nicht bereit sind, unsere Zeit und Kraft für diesen Bau zu opfern und hinzugeben. Dann sind wir in vielem gezwungen, uns mit völlig nichtigen Problemen auseinanderzusetzen, die wir vielleicht gar nicht hätten, wenn wir dem Herrn so dienen würden, wie es nötig ist. Ja? Das ist also diese Lektion. Und wortwörtlich sagt der Herr mehrfach, richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist also nicht eine Frage unserer äußeren Einstellung, dass wir sagen, guck Herr, ich habe hier ja doch mindestens 20 Stunden in der Woche für dich investiert, sondern es ist eine Frage der Herzenseinstellung. Ja? Es geht darum, sehen wir, wie kostbar die Gemeinde für den Herrn ist. Sehen wir, wie kostbar es ist, wenn Menschen durch das Zeugnis der Gemeinde zur Errettung kommen und hinzugefügt werden. Wie das eine Freude für den Herrn ist. Eine Befriedigung für ihn, der dafür gelitten hat. Und sehen wir, wie kostbar es ist, wenn diese Erlösten in der Gemeinde geistlich wachsen dürfen durch den Dienst der Hirten, der Verkündiger, die gegenseitige Erbauung. Sehen wir, dass es dem Herrn wichtig ist, dass Gläubige eine Gemeinschaft haben, in der sie Zurüstung, Ermutigung, geistliche Nahrung finden. Hesekiel 34. Wie ist das Hirtenherz unseres Herrn betrübt, dass so viele Schafe versprengte, vernachlässigte, verwilderte Schafe sind, die von den Wölfen gejagt werden. Weil es zu wenig Hirten gibt, die sich aufopfern, die Herde Gottes zu weiden. Wie kostbar ist eine Gemeinde, und wenn sie noch so schwach ist und noch so armselig in den Augen der Menschen, in denen dieses lebendige Werk der Zurüstung, der Evangelisierung, der Auferbauung der Heiligen stattfindet. Und schließlich unser höchster Auftrag, und davon spricht auch der Tempel, der priesterliche Dienst der Anbetung und des Lobes Gottes. Das wird vielleicht am wenigsten gesehen, dass die Gemeinde ein heiliges Priestertum ist, dass die Gemeinde ein Tempel des Herrn ist, weil dort beständig Räucheropfer für den Herrn aufsteigen sollten. Anbetung, Lob, Dank, Preis für unseren Gott. Das ist auch der höchste und wichtigste Auftrag der Gemeinde. Das ist jedenfalls mein Empfinden vom Wort Gottes her, dass die Gemeinde einen dreifachen Auftrag hat. Nämlich Anbetung und Priesterdienst für Gott, und das ist das Wichtigste. Auferbauung der Heiligen und Verkündigung des Wortes unter den Heiligen. Und das dritte ist Evangelisation, das Zeugnis des Evangeliums unter den Ungläubigen. Diese drei Aufträge sehe ich von der Schrift für die Gemeinde. Aber das Bild des Tempels zeigt für mich, dass der Priesterauftrag der wichtigste ist, der höchste, der größte. Und ich sage immer, wenn wir uns diese Welt ansehen könnten in den Augen Gottes, dann sehen wir überall dichte Finsternis. Millionen Menschen, die Gott lästern, die Gott fluchen, die schimpfen, die undankbar sind. Und dann gibt es kleine Inseln des Lichts, wo der lebendige Gott, der Schöpfer, angebetet wird. Wo ihm gedankt wird, wo Lob aufsteigt. Und das ist Gott wichtig. Dass diese Erde, die er geschaffen hat, nicht völlig nur bedeckt ist von abgeirrten Geschöpfen, die Böses über ihn reden, anstatt ihm die Ehre zu geben. Sondern dass es da erlöste Geschöpfe gibt auf der Erde, die Gott Anbetung und geistliche Opfer darbringen. Ich glaube, dass das Gott sehr, sehr wichtig ist. Und davon spricht dieses Bild des Tempels. Das war dem Herrn auch schon damals wichtig. Deswegen hat er diese Chance gegeben, dass der Tempel in Jerusalem nach diesem gerechten Gericht doch noch einmal gebaut werden sollte. Wie kalt und gleichgültig waren die Herzen der Israeliten gegenüber diesem Werk Gottes, diesem Auftrag. Und dann können wir jetzt unser Herz auf unsere Wege richten. Wie sehen wir denn die Sache? Haben wir da ein Verlangen, dass Gott Anbetung empfängt, dass ein heiliger Tempel heranwächst, und es geschieht nur unter Mühen, nur unter Leiden, unter Kämpfen, Schwierigkeiten. Du musst Zeit investieren, Geduld, Kraft. Menschen enttäuschen dich, darfst trotzdem weitermachen. Das ist dieser Dienst. Glaub nur, in Jerusalem Steine zu schleppen und die ganzen Ruinen auseinander zu sortieren und den Tempel aufzubauen, das war nicht kein Spaß, das war kein Vergnügen. Das war harte Arbeit, schwierig, mit Rückschlägen, unter Opfern. Aber genau das wollte Gott. Und deswegen, lasst uns darüber nachdenken, wie sieht es aus mit meiner Einstellung gegenüber dem Herrn und gegenüber diesem Werk des Tempelbaus. Das findet auch heute statt. Täglich, überall auf der Welt, wo Gemeinde Jesu Christi ist, da wird an diesem Tempel gebaut. Und es gibt Gläubige, die wirklich bereit sind, sich dem Herrn dafür zur Verfügung zu stellen, den Preis zu bezahlen, die Lasten zu tragen, die Opfer zu bringen. Und es gibt leider viele Gläubige, die kaum bereit sind, an diesem Werk teilzuhaben. Oder die sogar am Rande stehen und kritische Kommentare über die Arbeitenden äußern. Ja? Das ist leider auch gar nicht so selten. Aber der Herr sieht diese Dinge. Ja? Der Prophet Haggai zeigt, der Herr sieht es ganz genau. Wenn wir das Buch Nehemia ansehen, und da gehen wir in das dritte Kapitel, das scheint uns ein bisschen langweilig zu sein, da lesen wir von lauter Toren und von lauter Namen. Aber das hat uns eine Menge zu sagen. Das zeigt uns nämlich, dass Gott Buch führt über diese Arbeit. Dass Gott jeden einzelnen Arbeiter kennt, der sich müht. Und dann ist aber auch die Rede von einer Priesterfamilie, die ihren Nacken nicht beugten unter das Joch der Arbeit. Die keine Lust hatten, die nicht wirklich mitgearbeitet haben. Und das steht auch in dem Buch Gottes. Ja? Jeder Bauabschnitt wird beschrieben in diesem Buch. Und so ist es auch in der Gemeinde. Denken wir mal drüber nach. Wenn diese Botschaft bei uns ankommt und wir unser Herz auf unsere Wege richten, dann kann das vielleicht dazu führen, dass wir sagen, Herr, ja, ich möchte doch mit meinen begrenzten Mitteln, wir sind ja in uns schwach und unfähig, das ist ja klar. Der Herr muss uns fähig machen, der Herr muss uns die Arbeit in die Hand geben und sie Kraft geben, es zu tun. Aber dass ich doch mit meinen begrenzten Mitteln mitwirken will an diesem Erbauungswerk. Und ich kann nur sagen, jeder kann, jeder soll, jeder ist ein Glied am Leib und jeder hat eine Aufgabe. 1. Korinther 12 lehrt uns das. Der eine ist Fuß, der andere Hand, der andere Ohr, der andere Auge, aber jeder ist etwas. Keiner ist einfach nur tatenloser Zuschauer. Dazu ist niemand bestimmt. Ja? Die Frage ist, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Was für eine Gnadengabe, was für einen Auftrag habe ich? Zeig mir das, ich bin bereit zu dienen. Oh, und dann wird der Herr schon zeigen. Und dann sehen wir, es gibt genug zu tun in diesem Werk. Das, was ich tun darf und soll und was vielleicht auch gar niemand anders außer mir tun kann. Und der Herr verspricht hier, dass er die Dürre und die Löchrigkeit und das Vergebliche wegnehmen wird, wenn wir uns ans Werk machen. Das ist doch eine Verheißung. Das wäre doch wert, diese Verheißung zu erproben. Ich glaube, jeder, der sie ernsthaft erprobt, wird feststellen, Gott steht zu diesem Wort. Auch heute noch, auch wenn es eben übertragen zu verstehen ist. Ja, das ist diese Erweckungsbotschaft. Wisst ihr, wir brauchen Aufwachen. Und der Prophet Haggai hat eine Aufweckbotschaft verkündigt am Anfang. Und die können wir auch gut hören heute. Denn das, was in der Endzeit eine Not in der Gemeinde ist, das ist geistliche Trägheit, Schlaf und Egoismus gemischt mit Resignation. Ja, ja, ich habe es ja versucht, ist eh zu schwierig, kann man eh nicht viel machen, es lohnt sich nicht. Ja. Natürlich ist es schwierig. Natürlich kommt man in Kämpfe hinein, wenn man dem Herrn dient. Aber der Segen überwiegt und es ist unsere Bestimmung, dass wir hingehen und Frucht bringen, nicht fruchtleer bleiben. Daran erinnert uns dieses Eingangswort des Propheten Haggai. Nun wollen wir mal weiterlesen. Wie war die Reaktion der Juden auf diese Erweckungsbotschaft? Vers 12, Haggai 1. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs da. Ja. Gottes Gnade war am Wirken. Gottes Geist war am Wirken. Woran sieht man das? Als das Wort Gottes verkündigt wurde, da hörten die Führer und auch das Volk. Ist das selbstverständlich? Wisst ihr, es gibt zwei Arten von Hören. Es gibt ein passives Mithören und ein Hören auf das Wort. Wir haben in der Familie gerade die Sprüche. Das ist ganz interessant, wie oft der himmlische Vater zu uns, seinen Kindern, sagt: Höre, mein Sohn, auf meine Worte und bewahre sie und schreibe sie in dein Herz. Wisst ihr, wir können nämlich zuhören und das Herz ist völlig unbeteiligt. Wir können uns etwas anhören, aber wir hören nicht hin. Das ist leider auch ein Problem in der endzeitlichen Gemeinde. Dass viele Christen erstaunlich viele Predigten hören, aber es tut sich erstaunlich wenig in ihrem Leben. Die Frucht fehlt. Die Antwort auf das Gehörte fällt sehr unbefriedigend aus. Das zeigt, dass unser fleischliches Herz widerspenstig ist. Wir können, und das zeigen gerade auch manche junge Menschen, die Jahr um Jahr in einer christlichen Gemeinde sitzen und viel, viel hören und trotzdem ihr Herz noch nicht dem Herrn Jesus gegeben haben. Man kann sich ganz vieles anhören und es an sich vorbeiziehen lassen und an sich runterlaufen lassen, ohne dass es ins Herz dringt, ohne dass es Konsequenzen im Leben hat. Das ist eine erschreckende Eigenschaft des menschlichen Herzens. Das ist im Grunde schlimm, aber so sind wir von Natur. Und hier hat Gottes Geist gewirkt. Hier hat Gottes Geist gewirkt, dass zunächst mal die Führer auf diese Bußbotschaft gehört haben. Wisst ihr, jetzt kommt noch mal was Trauriges. Ist es selbstverständlich, dass die geistlichen Führer des Volkes Gottes hören, wenn eine Bußbotschaft verkündigt wird? Ich kann euch nur sagen, es ist heutzutage absolut nicht selbstverständlich. Sondern das Normale ist, dass viele geistliche Führer ein besonders verhärtetes Herz haben und solche Bußbotschaften ablehnen. Dass sie nicht mehr bereit sind, sich zu beugen über ihrem eigenen Versagen. Ich muss sagen, dass ich viele Jahre im Kreis der Gläubigen zugebracht habe, aber ich musste erst in russlanddeutsche Gemeinden kommen, um Berichte zu hören, dass da führende Brüder mit Tränen vor die ganze Versammlung gestanden sind und gesagt haben: Brüder, ich habe mich verfehlt, ich habe gesündigt. Weiß nicht, ob ihr das schon mal in einer westdeutschen Gemeinde erlebt habt. Ich fürchte, dass dieser Geist selten geworden ist. Ich fürchte, dass Stolz und Selbstzufriedenheit leider vielfach unter den Führern im Volk Gottes heute weit verbreitet ist. Man will sein Ansehen schonen, so wie Saul, der gesagt hat: ja, ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich vor dem Volk. Nur nicht das womöglich noch breittreten, dass da was falsch gelaufen ist. Nein, vertuscht es mal lieber. Ja, wir wollen ja auch den schönen Schein wahren. Ihr Lieben, ich sage das nicht als Anklage. Wir müssen dafür auch beten, auch für die Führer im Volk Gottes beten, dass Gott ihnen Gnade gibt zu aufrichtiger Buße. Sie bereit sind zu sagen, ich habe versagt, Herr, und auch bereit sind, es vor allen zu sagen, nicht nur im stillen Kämmerlein dem Herrn. Dann sähe es im Volk Gottes auch besser aus. Hier diese Führer hörten. Sie hörten auf diese Botschaft. Und dann war auch die Reaktion des Volkes dementsprechend. Auch hier war ein Aufmerken, ein Hören. Sie haben sich diese Botschaft zu Herzen genommen. Sie haben erkannt, hier redet der Herr und es ist einfach wahr, was Gott sagt. Wisst ihr, seid ihr in dem Punkt, wo ihr offen vor Gott zugeben könnt, Herr, es stimmt bei mir nicht. Ich habe gesündigt, ich habe versagt, ich habe Schuld in meinem Leben. Haben wir diese Ehrlichkeit vor Gott? Können wir uns vor Gott in den Staub beugen, weil dort gehören wir hin? Mal ganz ehrlich gesagt. Immer wieder mal. Eigentlich ständig. Können wir uns demütigen und unsere Schuld eingestehen? Oder vertuschen wir sie gerne? Vor Gott, vor den anderen. Dann entsteht eine selbstgerechte Lauheit, die Gift ist und die unser Herz verschlossen macht gegen die Worte des Herrn. Ja. Wenn wir Propheten lesen, dann ist es immer eine Herzensprüfung. Ja. Die Propheten hatten den Auftrag, das Herz des Volkes zu erforschen und auch der Führer. Und den Herzenszustand anzusprechen. Das ist ja das Wunderbare am Wort Gottes. Aber deswegen sind laue Christen auch manchmal ganz schön ärgerlich, wenn das Wort Gottes so verkündigt wird, so deutlich. Ja? Weil dann werden sie nämlich gezwungen, irgendwo zur Selbstprüfung. Die aufrichtige Seele vor Gott hat das Bedürfnis zur Selbstprüfung. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, wir sind fleischlich von Natur aus, sind wir so oft geneigt, von dem Herrn abzuweichen. Falsche eigene Wege zu gehen. Deswegen ist eine aufrichtige Seele auch froh, wenn sie ermahnt wird durch die Verkündigung und auch durch Hirten, durch Mitgeschwister. Ja? Und dann gibt es stolze Leute, die sagen, was hat denn der mir zu sagen? Der soll doch erstmal selber nach seinem Leben gucken. Ich brauche doch keine Ermahnung. Brauchen wir sie wirklich nicht? Können wir hören, wenn uns jemand ermahnt? Oder sind wir dann beleidigt und derjenige hat uns das letzte Mal gesehen? Das gibt's alles im Volk Gottes. Hier sehen wir dieses Wunder, dass das Wort der Buße, diese Bußpredigt des Propheten zu den Herzen sowohl der Führer als auch des Volkes redet. Und sie beugen sich. Und sie haben Furcht vor dem Herrn. Was ist denn das? Das ist doch krankhaft, oder? Heute wird doch das als etwas Krankhaftes gewertet. Gottesfurcht darf man eigentlich nicht mehr haben. Ja, der moderne, aufgeklärte Christ weiß, dass Gott tolerant ist, oder? Oder wie ist es? Wisst ihr, Gott ist immer derselbe. Er ist ein furchtgebietender, heiliger Gott und die Furcht des Herrn ziemt sich gerade für die, die durch die Gnade nahegebracht wurden. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott, vor dem Zorngericht Gottes, weil wir in Christus versöhnt sind durch sein Blut. Aber gerade weil wir die Gnade Gottes kennen, sollten wir in Gottes Furcht leben. Das ist kein Widerspruch, sondern das gehört zusammen. Und diese Gottesfurcht, die war begleitet von dieser Wortverkündigung des Propheten. Und dann tut Gott etwas Wunderbares. Er erweckt den Geist seiner Diener. Ein Aufwachen. Eine neue Bereitschaft. Herr, ich will die Last wieder neu tragen. Ich will wieder neu dienen. Ich will
im Aufblick auf dich mich in den Kampf stürzen, auch wenn ich das letzte und vorletzte Mal böse Verwundungen davongetragen habe. Das sind so die Dinge. Ich will trotzdem bereit sein zu kämpfen. Nehmt auf euch mein Joch, sagt unser wunderbarer Herr. Das heißt, dient mir im Gehorsam, in der Abhängigkeit. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, für das wahre Kind Gottes ist es so. Ja? Es ist ein Joch, es ist ein Dienst, es ist ein Kampf. Aber wenn wir mit dem Herrn drunter sind, dann ist dieses Joch leicht. Die Last ist nicht zu schwer. Wenn wir aber ins Fleisch kommen, dann ist aller Dienst für Gott mühsam. Man wird mürrisch. Die Last ist kaum noch zu tragen. Man verliert die Freude. Aber das liegt nicht an unserem Herrn, dass sein Joch plötzlich zu schwer geworden wäre, sondern es liegt an unserem Herzen, dass wir nicht mehr in der Stellung zu unserem Herrn sind, wo er unsere Lasten tragen kann und wo er die Last leicht macht. Sie waren bereit zu dienen. Und dann kommt ein Wort der Ermutigung. Das möchte ich auch noch mit uns lesen aus dem zweiten Kapitel des Propheten Haggai. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Ich hoffe, ihr habt das auch wahrgenommen, wie oft hier der Begriff Überrest vorkommt. Ja? Ein Begriff, der ganz, ganz wichtig ist. Ein Begriff, der auch im Neuen Testament aus meiner Sicht eine geistliche Bedeutung hat. Überreste spricht davon, dass durch das Versagen des Menschen die große Masse des Volkes Gottes abgewichen ist von Gottes Ratschlägen. Und die große Masse der Christenheit ist genauso von Gott abgewichen im Götzendienst, wie die große Masse des Volkes Israel damals. Und es war jeweils nur durch Gottes Gnade ein Überrest an getreuen, wahren Gläubigen übrig geblieben. Das ist auch heute so. Das ist ja unsere Not. So viele falsche Christen, so viele, die von Gottes Wort abgewichen sind, die den Namen unseres Herrn nur zum Schein im Munde führen, ein äußerer Schein von Gottesfurcht, aber die Kraft verleugnet sie. Das ist unsere Not. Und wir kämpfen und wir haben Mühe und wir sind ein kleiner, schwacher Haufen. Und dann ist dieser Haufen unter sich noch zerstritten und hat ganz viel Mühe miteinander. Ja? Und allesamt sind wir ein Stück fleischlich und nicht auf der geistlichen Höhe, wie der Herr uns haben will. So sieht es aus. Ja? Und das macht oft vielen Leuten ganz viel Mühe, dass dieser Überrest so klein und schwach ist. Und der Herr spricht ja über den Tempel. Wisst ihr, die älteren Juden, die da waren, die hatten noch den salomonischen Tempel in seiner Herrlichkeit gesehen. Wunderbare Steine, alles vergoldet, alles mit Pracht und Macht und Reichtum. Tja, und das Haus, das sie jetzt bauten, das war eher eine Hütte in ihren Augen. Ja? Ihnen fehlte das Ganze, der ganze Reichtum des Reiches Salomo war alles dahin. Sie hatten nur ganz normale Steine und Holz und alles ziemlich primitiv und alles ziemlich schwach. Und so sieht es bei uns in der endzeitlichen Gemeinde auch aus. Ja? Wisst ihr, das ist eine schwärmerische Verführung und ein tragischer Irrtum, wenn man meint, wenn Christen meinen, wir müssen zurück zu der Herrlichkeit von Apostelgeschichte 2. Es gibt ja so manche, die das ganz besonders im Herzen hatten und die ganz besonders irregeführt wurden. Ja? Weil wir kommen nicht mehr zu der Herrlichkeit des Anfangs zurück. Ja, dieser Tempel sollte gar nicht mehr so prachtvoll sein wie der salomonische Tempel. Das war gar nicht Gottes Absicht, denn Gott hatte nichts von den vergoldeten Steinen und von der ganzen Pracht. Gott war es viel lieber, dass eine armselige Hütte, wo in Gottesfurcht ihm echter Gottesdienst dargebracht wird, als ein riesiger Prachtbau. Ja? Und das Problem ist, der Überrest in der Endzeit, der kämpft um sein Überleben. Er dient dem Herrn durch Treue,
nicht durch Macht und Herrlichkeit, nicht durch Zeichen und Wunder, durch Propheten und Apostel und große Bekehrungen und Riesenmassen von Leuten. Das ist dieses Bild, das zum Beispiel die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung von der Endzeit gezeichnet hat. Die Gemeinde in Macht und Herrlichkeit, die die ganze Welt erobert. Ja? Und es war ein verführerisches Bild. Ja? Das hat manche von uns verführt. Und in Wirklichkeit ist der Überrest schwach angefochten, ihm fehlt jegliche Herrlichkeit. Äußerlich. Äußerlich. Und es war für die Juden damals eine Not, dass sie da so eine Hütte bauten statt eines herrlichen Hauses. Aber für Gott war das überhaupt nicht das Problem. Ja. Und wisst ihr, das Wesen dieses Überrests, das können wir vielleicht nochmal aus dem Propheten Zephania auch uns in Erinnerung rufen, ist genau seine Schwachheit. Genau, dass er nicht in Macht und Herrlichkeit auftreten kann, sondern dass er in sich selber schwach ist. Zephania 3, Vers 12 und 13. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand abschreckt. Dieser Überrest, der kommt noch. Der ist prophetisch in der Zukunft. Ja, das war damals ein Überrest. Und es wird wieder ein Überrest sein, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn die große Drangsal über Israel kommt. Dann werden auch viele Psalmen sich erfüllen, die prophetisch von diesem Überrest reden. Aber wir haben genau dieselbe Situation in der Gemeinde, nach meiner Überzeugung. Ja? Der Überrest, den Gott übrig gelassen hat, ist ein demütiges und geringes Volk. Aber durch dieses demütige Volk kann sich Gott verherrlichen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das gilt auch für uns. Und deswegen lasst uns da Mut fassen. Es geht nicht darum, dass wir anschauen, wie gering sind wir, wie klein, wie kämpfen die Gemeinden um ihr Überleben. Das stimmt. Oft. Aber das ist nicht der Punkt. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist der Herr, der in ihrer Mitte wohnt. Und der Herr selber hat es so geführt, dass die Gemeinde äußerlich armselig ist. Und die Knechte des Herrn, die da arbeiten, sollen sich von dieser Armseligkeit und von dieser Mühsal nicht entmutigen lassen. Ich denke, das können wir auch ein Stück daraus sehen. Vers 4, das Wort der Ermutigung. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Genau das, denke ich, ist auch eine Botschaft, die wir heute brauchen. Wisst ihr, Gemeindearbeit ist eine Arbeit, die übernatürliche Kräfte braucht. In dem Sinn ist sie übrigens in vielem vergleichbar mit der Aufgabe von Eltern in der Familie. Der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt und es ist ein großer Segen, ist aber auch eine große Herausforderung. Und wir wissen, wie der Ungehorsam, die Eigensucht, die Verkehrtheit der Kinder einen oft müde macht und denkt man, ach, wie lang, wie oft soll ich das jetzt noch weiter tragen? Und genauso geht es auch den Brüdern, die in der Gemeinde Gottes Hirtendienst tun. Ja? So wie Mose sagen sie, wie lang soll ich dieses Volk noch tragen? Und das ist wirklich schwierig. Deswegen sollten wir auch für solche Brüder und für ihre Frauen und Familien sehr viel beten. Denn auf ihnen liegt eine große Last und Verantwortung. Und der Feind schießt natürlich solche Hirten als allererstes an. Ja? Aber Tatsache ist, wir können diese Aufgabe nur in der Kraft des Herrn vollführen. Wenn wir mit dem Fleisch zu kämpfen haben, dem Fleisch unserer Kinder oder dem Fleisch unserer Geschwister, dann kommen wir selber leicht ins Fleisch. Wisst ihr, und dann ist ganz schnell zappenduster und aus. Dann ärgert man sich, dann wird man müde und resigniert, dann kann man nicht mehr. Die Herausforderung ist, angesichts der Fleischlichkeit im Volk Gottes im Geist zu bleiben. Der Herr hat eine Verheißung gegeben. Er sagt einfach dem Zerubabel, sei stark, neutestamentlich, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja? Wir können nicht in uns selber stark sein. Am Anfang sind wir das vielleicht noch, aber da führt uns Gott ganz schnell an unsere Grenzen und zeigt uns, mit dieser Stärke ist nichts getan. Fleischeskraft nutzt im Reich Gottes gar nichts, sie schadet. Tragekraft zu haben für die Arbeit am Tempel des Herrn, dazu braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen immer wieder vergeben, wir müssen immer wieder die Lasten auf den Herrn werfen, wir müssen immer wieder zum Herrn aufschauen und sehen, es ist die Mühe wert. Da werden kostbare, lebendige Steine zubehauen, die einmal in diesem Tempelbau zur Verherrlichung Gottes leuchten und scheinen sollen. Und irgendwann mal wird es so sein. Im Moment leuchtet und scheint vielleicht gar nichts. Zumindest sehen wir nichts. Ja? Aber irgendwann mal sollen diese Steine im Tempelbau des Herrn herrlich sein. Das ist dann, wenn die Gemeinde vollendet wird und offenbar wird, dann wird sie die Herrlichkeit des Herrn Jesus widerspiegeln. Und dann wird aber auch die Arbeit und Mühe zur Zubereitung irgendwo ihren Lohn finden und es wird alles sichtbar werden. Und deswegen, wir brauchen Kraft vom Herrn, immer wieder neu. Wir brauchen diese Stärke, diese Tragekraft. Wisst ihr, das ist auch so, von dem Pfingsterischen her denkt man, die Kraft Gottes, das ist die Kraft, um Wunder zu tun, dass hier Leute geheilt werden und Leute da Dämonen ausfahren und dies und jenes. Wisst ihr, was viel, viel schwieriger ist und viel, viel größeres Wunder ist? Die geistliche Tragekraft, dass wir in Liebe, in Geduld, in Freundlichkeit alle möglichen Schwierigkeiten tragen können, Tag für Tag ein Segen sein können, wo wir vielleicht schlecht über uns geredet wird, Liebe geben können, obwohl wir nichts zurückkriegen. Tragekraft, Kraft zum standhaften Ausharren, zum Drunterbleiben, das ist Kraft Gottes. Ja? Und das ist ein Erweis auch der Verherrlichung Gottes, wenn Knechte Gottes diese Kraft haben. Wir kriegen sie nur vom Herrn. Sei stark. Ohne diese Stärke können wir das Werk Gottes nicht anfangen. Deswegen spricht er zunächst einmal die Führer an. Sie brauchen diese Kraft in besonderer Weise, aber dann auch das Volk Gottes. Alles Volk des Landes seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Arbeitet an dem Tempel. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das ist das ganz Entscheidende. Ja? Wenn ich weiß, der Herr ist mit mir, dann kann ich schwierige, unmögliche, herausfordernde, notvolle Aufgaben anpacken. Und da möge der Herr uns Zuversicht und Mut schenken, Kraft im Aufblick auf den Herrn. Der Herr hat dieses Werk in der Hand und wenn er mit uns ist, dann wird dieses Werk gelingen. Das ist dann die Ehre des Herrn, die er dann auch wirklich verwirklicht. Und nun kommt eine wunderbare Verheißung, die wir auch auf die Gemeinde beziehen können, anwenden können. Vers 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Also sie hatten furchtbar viele Sachen nicht mehr. Sie hatten keine tollen Herden für Opfer zu bringen. Sie hatten keine tollen Materialien, um einen blendenden, schönen Tempel zu bauen. Es war alles armselig, alles in Trümmern, alles schwach. Aber zwei Dinge hat Gott ihnen verheißen. Die konnten sie gar nicht selber machen. Die waren nicht äußerlich, sondern die waren himmlisch. Und das sind die zwei Dinge, die der wahren Gemeinde Jesu Christi in jeder Anfechtung, in jeder Not, in der Verfolgung, in der Verführung bleiben. Nämlich der Geist Gottes, der überall in der Mitte ist, wo wahre Gläubige sich zum Namen des Herrn Jesus hin versammeln. Da ist der Geist Gottes wirksam. Die andere Frage ist, geben wir ihm Raum? Oder betrüben wir ihn? Aber der Geist Gottes ist da, er bleibt bei der Gemeinde, er ist einmal ausgegossen worden zu Pfingsten. Es gibt kein zweites Pfingsten und keine vielen Pfingsten, keine vielen Geistesausgießungen. Ein für alle Mal und er bleibt, bis die Gemeinde entrückt wird in den Himmel. Und das Wort bleibt.
das Wort Gottes, das Kraft hat, uns zu erbauen und uns ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Dieses Wort bleibt. Und diese beiden Dinge genügen. Diese beiden Dinge genügen. Wir haben nicht viele Arbeiter, wir haben keine tollen Gemeindehäuser, wir haben nicht viele Mittel und Möglichkeiten, keinen großen Einfluss, aber die Gnade Gottes ist mit uns. Das Wort Gottes bleibt uns, der Geist Gottes bleibt uns. Und überall, wo das der Fall ist, da wird Gemeinde Jesu Christi gebaut, trotz aller Schwierigkeiten. Da geht das Werk Gottes voran, obwohl es Rückschläge und Widrigkeiten genügend geben mag. Lasst uns auf den Herrn vertrauen, dass er durch seinen Geist, durch sein Wort, dieses Werk der Erbauung dieses heiligen Tempels voranführt. Mit schwachen, unfähigen Knechten und Mägden. Ja? Die in sich selbst untauglich sind. Ja? Mose, dem Gott sein ganzes Offenbarungswort im Alten Bund anvertraut hat, war jemand, der nicht reden konnte. War das ein Problem? Gott war mit ihm und er hat ihm die Worte in den Mund gelegt, dann war das gar kein Problem. Und so ist es auch mit den Knechten und Mägden, die der Herr in diesem Auferbauungswerk gebraucht. Wir dürfen mit dem Herrn rechnen und dann brauchen wir uns nicht fürchten. Die Furchtsamkeit, die Verzagtheit, das Schauen auf die Schwierigkeiten, auf die möglichen negativen Folgen, das ist eine Krankheit, das ist, schwächt uns. Lasst uns auf den Herrn schauen. Vielleicht noch den Vers 6 und 7. Da heißt es, denn noch einmal, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Nun, das gilt für Israel. Nachdem der Mensch versagt hat, wieder versagt hat, Gott den Tempel noch einmal zerstören musste unter Herodes, den herodianischen Tempel, wird Gott am Ende einen Tempel bauen lassen, den er mit Herrlichkeit füllt. Gott kommt zu seinem Ziel, trotz des Versagens der Menschen. Das gilt für Israel. Dieser Tempel wird so sein, dass alle Heidenvölker kommen werden, nicht wie die Pfingster, die jetzt schon in Jerusalem das Haupthüttenfest feiern wollen, sondern dann im tausendjährigen Friedensreich des Messias werden wirklich alle Heidenvölker kommen und werden in diesem Tempel anbeten. Und der Herr wird gegenwärtig sein und die Herrlichkeit dieses Tempels wird alles, was der salomonische Tempel hatte, weit in den Schatten stellen. Weil es kommt nicht auf Steine und Gold und Silber an, sondern auf den Herrn. Und der ist dann offenbar in der Mitte. Und wie ist es mit der Gemeinde? Ja, mit dem Tempelbau der Gemeinde kommt Gott auch zum Ziel. Jetzt noch sind wir armselig, jetzt noch ist viel Fleischliches, viel Versagen bei uns zu sehen, viel Schwachheit, viel Zersplitterung. Aber wir wissen, der Herr wird seine Gemeinde vollenden, er wird sie verherrlichen, er wird sie entrücken, er wird sie in den Himmel hineinbringen, in einer Herrlichkeitsgestalt, wo all das elende Fleisch, was uns jetzt noch zur Sünde verleitet und die Herrlichkeit Gottes zurückhält, verhüllt, das wird weggenommen werden. Wir werden verwandelt werden in sein Ebenbild und dann wird die Herrlichkeit des Christus in seiner Gemeinde sichtbar sein, offenbar vor der Welt. Und dann werden alle die Weisheit, die Macht und die Gnade Gottes und des Herrn Jesus bestaunen und bejubeln, wenn sie diese verherrlichte Gemeinde sehen. Ein Wunderwerk Gottes. Diese Sicht dürfen wir auch haben, wenn wir heute in der Zeit der Niedrigkeit und der Mühen in der Gemeinde dienen. Einmal wird diese Gemeinde herrlich sein und einmal werden all die Knechte und Mägde Gottes, die sich gemüht haben mit diesem Tempelbau, auch Lob und Ehre und ihren Lohn für diese Mühe empfangen. Und deswegen, Gott wird sich verherrlichen an seinem Volk Israel. Gott wird sich verherrlichen an seiner Gemeinde. Gott kommt zu seinem Ziel, obwohl der Mensch versagt. Und am Ende wird Gott allein die Ehre in allem haben. Ihm wird der Ruhm sein. Und so soll es auch sein. Möchten wir doch durch diese Worte des alttestamentlichen Propheten ermutigt werden, dass wir dem Herrn dienen, jeder an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. In der Kraft des Herrn, dass wir stark sind und arbeiten und dass wir sehen, der Herr ist es, der dieses Werk tut durch schwache Werkzeuge. Und der Herr wird es in Herrlichkeit vollenden. Amen. Amen.